Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die deutsche Außenministerin war in kurzer Zeit nun schon zum zweiten Mal in der Ukraine. Diesmal aber ganz vorne an der Front, hat ihre Beobachtungen gemacht, benutzte auch das Wort Krieg und bleibt dennoch dabei. Keine Waffenlieferung.
Wir werden diese Aggression von russischer Seite nicht militärisch lösen können. Deswegen tue ich alles dafür, dass wir am Verhandlungstisch Schritt für Schritt vorankommen.
Andrei Kurkov ist Schriftsteller in Kiew. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die deutsche Außenministerin war an der Frontlinie in der Ostukraine in Schutzweste und in Helm. Begibt sie sich da mitten rein? Was bedeutet dieser Besuch für Sie eigentlich?
Nicht viel. Ich erwarte nicht viel, wie die Ukraine auch, erwartet nicht viel Hilfe von Deutschland, weil eigentlich es gibt viele Gespräche über Deutschland und Deutschlands Kommerz mit Russland. Und die Leute sind eigentlich mit der Ukraine, mit Deutschland enttäuscht. Nach den Anfragen von ukrainischer Regierung, Verteidigungswaffen zu liefern, deutsche Regierung sagte nein. Und praktisch, das bedeutet nicht, dass Ukrainer haben keinen Respekt für Deutschland oder verstehen nicht, warum so passiert, aber doch, es gibt eine große Enttäuschung.
Aber es wird ja von deutscher Seite immer wieder von Solidarität gesprochen. Und allein schon dieser Besuch der deutschen Außenministerin im Kriegsgebiet mit Schutzweste, mit Schutzhelm, mittendrin vor Ort, ist doch schon mal zumindest ein starkes Zeichen, oder?
Ich denke, das ist vielleicht stärker Zeichen für Russland, dass Deutschland doch unterstützt die Ukraine. Aber Hauptpartnere jetzt heute in Ukraine sind Vereinigte Staaten, Litauen, Polen. Eigentlich Europäische Union gibt nicht so starke Stimme gegen mögliche russische Aggression, obwohl auch natürlich Präsident Macron war hier dabei und vorher war in Moskau und Frau Außenministerin Deutschlands, ich glaube, das ist schon das zweite Mal, sie kommt in kurzer Zeit. Ja, aber zum Beispiel, wir hören fast nichts von Österreich oder Italien oder skandinavischen Ländern.
Aber es gibt ja durchaus Zeichen in Richtung Ukraine, wie gesagt, diese Symbolik zumindest. Die Worte, die auf jeden Fall fallen, von Solidarität ist die Rede. Russland wird auch gewarnt vor massiven ökonomischen Konsequenzen, auch wenn der Kanzler das Wort Nord Stream 2 ja bisher noch nicht in den Mund genommen hat. Klar, das liegt in der Luft, dass es da massive ökonomische Konsequenzen für Russland geben könnte, massive Sanktionen. Aber insgesamt ist diese deutsche Krisendiplomatie natürlich sehr defensiv. Und das wird ja auch mit der deutschen Geschichte zum Teil begründet. Ist das nicht nachvollziehbar?
Das kann man verstehen, ja. Man konnte nicht verstehen, warum Deutschland war so bereit, Nord Stream 2 zu erlauben. Und natürlich, ja, man versteht, dass manchmal die ökonomischen Interessen sind größer als die Interesse der Demokratie oder Menschenrechten. Für Ukraine ist einfach, das ist ein bisschen enttäuschend.
Aber was würde die Ukraine da konkret erwarten? Was würden Sie als Bürger der Ukraine konkret erwarten? Tatsächlich Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine? Waffen, die dann eventuell gegen Russland eingesetzt werden könnten?
Nein, das verstehe ich. Das ist ganz schrecklich für Deutschland, ja, mit aller Weltgeschichte Europas im 20. Jahrhundert. Ja, aber es wäre gut, wenn zum Beispiel 3, 4, 5 Chefs der europäischen Länder zusammen einige Aussagen gemacht hatten für Russland, einige Warnungen. Nicht nur sozusagen so Deutschland separat und dann Frankreich separat und dann Holland. Es wäre gut, einen Chor zu hören der europäischen Stimmen, aber nicht Solisten.
Das ist ja vielleicht doch die Ambivalenz für viele Deutsche, vermute ich mal, dass ja damals der Zweite Weltkrieg, dieser zerstörerische Krieg, dieser Vernichtungskrieg mit Millionen von Toten gegenüber der Sowjetunion geführt wurde, wo ja die Ukraine und Russland eben mit eingeschlossen waren.
Ja, ja.
Und dass das Territorium der Sowjetunion gemeint war und nicht eine einzelne Nation, ob es nun Russen oder Ukrainer sind. Ich glaube, das ist vielleicht eine gewisse Zerrissenheit der Deutschen mit Blick auf diese Geschichte und auf die aktuelle Situation. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, ja. Ich verstehe, warum deutsches Volk so entscheidet und ich glaube, ganz viele Ukrainer verstehen das. Aber die ganze Situation heute in Ukraine ist viel mehr nervös als vor 3, 4 Tagen. Alles ändert sich praktisch Tag nach dem Tag. Und heute, die Leute, auch ich, glaube mehr, dass der Krieg ist möglich. Ja, vor 3, 4, 5 Tagen, ich war skeptisch und ich würde sagen, das war mehr als man kann Lokaleskalation erwarten im Donbass oder von weißrussischer Seite. Aber heute, ich habe schon Angst, dass man kann wirklich eine große Aggression von russischer Seite erwarten. Ja.
Das heißt, Sie sehen die Diplomatie schon de facto am Ende?
Fast. Ich hoffe nicht, aber es gibt weniger und weniger Möglichkeiten.
Könnte denn der Westen, allgemeiner Begriff, damit meine ich jetzt die NATO, damit meine ich die Verhandlungspartner am anderen Ende des langen Tisches, also den habe ich gerade vor mir, Präsident Macron und Putin an einem extrem langen Tisch, ich weiß nicht, wie viele Meter das waren, die Verhandlungspartner auf der anderen Seite von Putins Tisch, was müssten die denn jetzt tun, um tatsächlich einen Krieg noch zu verhindern, also aus Ihrer Sicht, jetzt ganz konkret in den nächsten Tagen?
Ja, ich glaube, dass vielleicht der mögliche Krieg muss noch mehr in internationale Presse besprechen sein. Und natürlich ja, alle russischen Botschafter müssen gegen den Krieg gesagt in jedem Land von Regierung des Landes. So, es muss einen Druck geben. Ich denke, dass Putin ist nicht wirklich mit Sanktionen beschäftigt oder hat keine Antwort auf Sanktionen. Russland ist schon zu Sanktionen eingewöhnt. Und ich glaube, sie vorbereiten sich für mehr.
Könnte denn da, auch wenn das jetzt vielleicht eher als natürlich weicher Faktor wahrgenommen wird in dieser geopolitisch-geostrategisch so angeheizten Phase, in dieser Kriegsgefahr, aber könnte da die Kultur noch eine Rolle spielen, vielleicht auch eine vermittelnde Rolle? Sie sind jemand, der auf Russisch schreibt, aber zweisprachig, Ukrainisch und Russisch, aber die russische Sprache, die russische Kultur bedeutet Ihnen viel. Sie kamen als Kind erst in die Ukraine und es gibt ja diese Nähe zwischen den Menschen und der Kultur. Kann man daraus was machen oder ist es dafür zu spät?
Ich glaube, das ist schon zu spät eigentlich, weil russische Sprache bedeutet nicht, dass der Mann, der Russisch spricht, ist pro-russisch oder pro-Putin. Als ich das letzte Mal in 2013 nach Russland gereist war, ich hatte ein seltsames Gefühl. Ich sprach Russisch mit Russen und ich hatte das Gefühl, dass ich spreche mit Ausländern, mit fremden Leuten, weil sie haben schon ganz andere Mentalität. Diese Spaltung zwischen zwei Mentalitäten, russischen, sowjetischen kollektiven Mentalität und ukrainische, individualistische, vielleicht anarchische Mentalität, das ist, was eigentlich trennt, die Leute, die gleichsame Sprache sprechen.
Das heißt, es gibt da schon eine Mentalitätsgrenze, eine Kulturgrenze zwischen beiden Ländern?
Ja, das ist die Kulturgrenze und Mentalitätsgrenze. Mhm. Und vor 20 Jahren, diese Grenze lag in der Mitte der Ukraine, aber mit jedem Jahr, die Grenze zwischen zwei Mentalitäten würde näher und näher zur russischen Grenze kommen. Jetzt, man kann sagen, dass noch die Leute von Donbass und Krim haben diese kollektive Mentalität. Und vielleicht deshalb beeilt sich Putin, so schnell wie möglich etwas mit Ukraine zu tun, um die Kontrolle über ukrainische Regierung und ukrainisches Volk zu haben. Als die Grenze am Ende wird auch die Grenze der Mentalitäten, dann wird Putin schon oder Kremlin keinen Einfluss auf Ukraine haben.
Das heißt, es gibt ihn noch, den Homo Sovieticus, der so oft beschrieben worden ist, zum Beispiel auch von Svetlana Alexejewitsch, Nobelpreisträgerin aus Belarus, die das ja auch zu ihrem Thema gemacht hat, diese gewisse sowjetische Mentalität, auch 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion?
Ja, aber man muss verstehen, dass diese Mentalität war künstlich unterstützt und unterstützt sehr oft mit Hilfe russischen Fernsehens. Zum Beispiel ja in Donbass, wie auch in einigen anderen Regionen, TV-Kanal Nostalgie, bis heute ist sehr populär und dieser russische Fernsehkanal zeigt nur sowjetische Filme, wo gute Russen oder gute sowjetische Leute machen etwas Positives und alle anderen, die Amerikaner, die Deutschen, alle anderen sind entweder Spionen oder andere negative Personagen. Diese Karikatur war immer von russischen Fernsehen unterstützt in Köpfe der Leute in Ostukraine und auf der Krim und manchmal auch in Odessa-Region, wo russisches Fernsehen war auch sehr oft geguckt.
Das heißt, mit dem sowjetischen Geist lässt sich auch diese geopolitische Krise erklären?
Natürlich, ja. Das ist praktisch für Ukraine, das ist ein Krieg zwischen Ukrainer und sowjetische Vergangenheit. Für Russland, das ist ein Krieg, um neue Sowjetunion aufzubauen, für eine Restauration des alten Landes, ja. Und deshalb ganz viele russische Politiker sagten, dass Demokratie kann nicht wirklich in Russland funktionieren, weil es gibt andere Traditionen. Es gibt Tradition des Staatskontrolls. Freiheit ist nicht wichtig für Russland. Stabilität ist wichtiger. Für Ukrainer Freiheit ist wichtiger als Stabilität. Die Leute sind eingewöhnt, ohne Stabilität zu überleben. Und heute leider diese Abwesenheit der Stabilität ist zu groß geworden.
Das sagt Andrei Kurkov, der ukrainische Schriftsteller. Ich danke Ihnen sehr für dieses Interview.
Bitteschön. Danke Ihnen.